So. Wunderbar. Liebe Hörer und hoffentlich immer noch Leser von Artischock, ich begrüße euch zum nächsten Podcast aus Cannes von den Filmfestspielen. Ich bin Rüdiger Suchsland und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine bin, sondern mit der Artischock-Redakteurin Dunja Bialas hier rede. Hallo Dunja.
Hallo Rüdiger. Schön, dass es mal klappt.
Genau, schön, dass es mal klappt, dass es nicht nur ein Monolog ist, sondern ein Dialog. Als allererstes, und ich glaube, es kann gar keine andere Frage jetzt geben am Anfang und dann kommen wir nach dieser Frage ins Gespräch. Als allererstes muss man ja sagen, dass Dunja zum allerersten Mal, wenn ich richtig liege, als Journalistin zumindest in Cannes bei den Filmfestspielen ist. Für mich ist es das 19. Cannes, es wäre eigentlich das 20. Jubiläum, wenn nicht die Pandemie gewesen wäre. Und deswegen ist es ganz klar, dass du das alles mit ganz anderen Augen siehst als ich. Und mich interessiert natürlich, was siehst du, was überrascht dich, was gefällt dir, was magst du überhaupt nicht?
Ich weiß natürlich, mit welchen Augen du siehst. Das hast du ja uns in den letzten 19 Jahren immer berichtet.
In den nächsten hoffentlich auch.
Mit anderen Augen mit Sicherheit. Ganz andere Augen. Und vor allen Dingen bin ich halt schon wahnsinnig angenehm und positiv überrascht, weil tatsächlich sich anscheinend hier auch ein paar Dinge geändert haben. Zum einen, die Online-Ticket-Reservierung hat mir gesagt, hat so eine Art von Demokratisierung der Akkreditierungen geschaffen. Also früher gab es, also ich habe ja die Holzklasse, ja, ich habe die gelbe Akkreditierung. Ich bin quasi Anfängerin und nicht nur quasi, ich bin hier Debütantin und man hat mir gesagt, früher musste man sich dann in verschiedenen Schlangen anstellen und kam dann meistens überhaupt nicht rein, wurde auf dem Balkon gelassen, irgendwie so ganz rechts am Rand oder links am Rand, sodass man die Hälfte der Leinwand nicht gesehen hat. Ja, und das hat sich tatsächlich anscheinend total gelegt. Es gibt hier überhaupt kein Problem für mich, Karten zu bekommen. Und ich muss sagen, es macht wahnsinnig Spaß. Die Atmosphäre ist total angenehm. Die Menschen, die hier arbeiten, sind wahnsinnig nett.
Super, ja.
So eine französische Courtoisie, wie man das so gelernt hat, schon in der Schule hier in Frankreich.
Das erstaunt mich auch immer.
Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Okay, ich spreche halt auch Französisch, was vielleicht auch ein bisschen hilft. Und naja, das ist halt hier das Paradies auf Erden. Ja, das ist so das hier Cinema Paradiso und total schöne Kinos, tolle Säle. Heute war ich zum ersten Mal im Grand Théâtre, also im großen Premierentheater, wo dann quasi alle sich immer platzieren den ganzen Tag und saß dann in der 7. Reihe wirklich ganz in der Mitte. Du wurdest platziert. Ich hatte mega Glück, dass ich halt ein gutes Ticket hatte. Und da geht einfach eine ganz andere Welt auf der Leinwand auf.
Ja, ich finde das sehr schön, wie du das beschreibst. Ich sehe es ganz genauso. Insofern haben wir vielleicht dann doch einen ähnlichen Blick auf Cannes. Denn ich weiß ja, dass du manchmal meine Begeisterung nicht in jedem Punkt nachvollziehen konntest, wie du sozusagen in den Berichten gelesen hast, zumindest, dass jetzt Cannes so toll sei oder dass die Atmosphäre so gut ist. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Es kann sich, glaube ich, niemand, der noch nicht hier war als Berichterstatter, sich das wirklich vorstellen. Es gab tatsächlich früher ein stärkeres Klassensystem. Ich glaube, das gibt es jetzt schon immer noch in der Chance, Karten zu kriegen. Das ist, glaube ich, die Möglichkeit. Und zumindest, ich habe mit einer ganz guten Akkreditierung dann schon immer, so theoretisch zumindest, Sitze in einem guten Bereich zugewiesen, wo ich komme trotzdem früh, weil ich mir gerne Plätze aussuche und dann lieber so ein bisschen am Rand sitze, mit ein bisschen Platz für die Beine. Aber man bekommt hier Karten. Und das war schon, glaube ich, auch vorher so, außer vielleicht bei 2, 3 Filmen, die heiß erwartet waren und die manchmal absichtlich in das kleine Kino Bazin zum Beispiel getan wurden, dass man da so einen Hype kreiert hat. Und dass deswegen manche Menschen übrigens auch mit guten Akkreditierungen nicht reingekommen sind. Das mag schon sein, aber ansonsten wird es natürlich dramatisiert. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, es fehlen sehr viele Asiaten. Es gibt sonst viel mehr Asiaten hier, die pandemiebedingt oft nicht einreisen können. Es fehlen die Russen, kann man auch nicht unterschätzen. Es fehlen viele Latinos, die auch teilweise wegen Pandemie, teilweise aus wirtschaftlichen Gründen, sich das einfach dieses Jahr nicht leisten können. Also ich erlebe in dem Sinn auch ein bisschen ein anderes Cannes, was vielleicht das Klassensystem von den Akkreditierungen weg zur Ökonomie verlagert. Aber das ist auch nur eine Vermutung.
Und außerdem hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, mich jetzt nicht nur auf den Wettbewerb zu konzentrieren, weil ich finde halt, dass darüber wirklich sehr, sehr viel berichtet wird und ich muss jetzt nicht auch noch ausziehen und nach Cannes fahren, um einen weiteren Text über den Wettbewerb zu verfassen, was ich aber trotzdem jetzt gemacht habe. Also man kommt dann auch nicht drum herum, weil die Filme ja doch dann teilweise schon ziemlich gut sind oder beeindruckend sind. Ich schaue mir auch ziemlich viel in diesen Nebensektionen an, im Acid, was so wirklich so, ich sag mal, das Underdogs von Cannes ist.
Die jüngste dann Nebensektion
die,
auch.
Die jüngste und die experimentellste Nebensektion. Ja. Und da habe ich zum Beispiel einen ganz tollen Film gesehen, über den können wir gleich reden. Ja. Dann schaue ich Quinzen, was ich ziemlich stark finde. Quinzen, der Direkteur und oder der Realisateur vielmehr. Ja. Mhm. Und Un certain regard. Und das passiert dann oft eben in kleinen anderen Kinos. Ich habe mir tatsächlich auch ein Fahrrad ausgeliehen und fahre gerade hier durch die ganze Stadt. War in diesem völlig beeindruckenden Cineum, ein Multiplex, was so Calatrava-Architektur gemahnendes Bauwerk ist, also richtig schön.
Und dir
schön.
Hat das gefallen, ja?
Ja, das hat mir richtig gut gefallen.
Ich war da noch nicht, das gibt es seit letztem Jahr. Ich war da noch nie und zwar deswegen, weil mehrere sehr verschiedene Leute mir gesagt haben, dass sie das furchtbar finden. Das kann ich einfach jetzt nur so weitergeben.
Das ist ein Multiplex, ja, damit muss man sich quasi anfreunden. Und ein Multiplex, so einen, den kannst du dir eigentlich nur in Cannes vorstellen. Ja? Also eine richtig tolle Architektur, wunderbare Seele, riesen Leinwände, also das ist halt, ja, Multiplex, beste Technik etc. etc. und hat aber eben nicht diese creepy Ausstrahlung wie diese Multiplexe, die wir aus Deutschland kennen. Ja, dieses ja, alles in Rot, nein, das alles in Schwarz mit wirklich einer ganz tollen, schönen Terrasse. Also alles ist einfach nur schön hier, ja. Und es wird ganz viel fürs Kino gemacht. Man merkt, dass Frankreich tatsächlich das Kino liebt.
Ja, das ist ja das, was wir, glaube ich, beide auch an Frankreich sehr mögen und was sich ja auch in den französischen Filmen vermittelt. Das ist eine ganz andere Kinokultur. Immer auch eine Kino, nicht eine Filmkultur nur, die auch schön wäre, wenn es sie in Deutschland mehr gäbe, aber es ist auch eindeutig eine Kinokultur in Frankreich. Und das wird hier natürlich auch gefeiert. Bevor wir auf die Filme kommen...
Noch ganz kurz was zu den kleinen Sälen, weil das ist nämlich schon witzig, weil dann eben, dann kommst du zur Kinokultur von Frankreich, was ja auch eine Cineclub-Kultur ist. Also ich war wirklich hier in ganz kleinen Kinos, so wie Gemeindesäle, also schon mit richtigen Sitzen, also keine Stühle, aber wirklich so, das war so dieses, was ich ja auch von Frankreich kenne, eben so dieses Programm-Kino-Atmosphäre. Und das finde ich hier halt so toll. Ja, du kannst so, du hast halt alles so an einem Ort, so dieses ganz große Star-Kino und dann hast du wirklich für die ganz normalen Leute, da sind eben dann auch hauptsächlich Franzosen drin.
Das sind ja die normalen Kinos von Cannes und man merkt, so eine kleine Stadt wie Cannes, vergleichsweise klein und touristisch, da kommen wir vielleicht ein bisschen gleich auf die Stadt, die hat trotzdem viel bessere Kinos als manche Großstädte in Deutschland. Und wir meinen jetzt nicht das Palais, sondern wir meinen die ganz normalen Kinos, also mit 3, 4, 5 Sälen, die sich offenbar auch für die Kinobetreiber irgendwie rentieren. Und da wird nicht so sehr investiert damit, dass jetzt alle 5 Jahre ein neuer Sitz eingebaut wird, sondern da wird schon investiert, dass die Projektion gut ist. Es geht auch nicht hauptsächlich um Popcorn oder ähnliche Sachen, die verkauft werden müssen, sondern es geht um die Filme. Das ist ja oft in Frankreich, du wirst es aus anderen Städten vielleicht ähnlich kennen, dass da vielleicht die Kinos technisch, also sitztechnisch, nicht on top sind im Vergleich zu deutschen Kinos, aber dass halt viel bessere Filme laufen und die Atmosphäre eine ganz andere ist.
Und in jedem Kaff gibt es ein Kino, ganz einfach.
Ja. Also mindestens eins.
In Lacanau am Strand kannst du ins Kino gehen und du sitzt dann auch alleine drin, aber es gibt ein Kino und die Möglichkeit und es läuft ein Film.
Genau.
Für alle, die nicht ohne Kino sein können.
Ja, das ist ja auch, in Frankreich können, glaube ich, viele Menschen nicht ohne Kino sein. Und wir reden ja jetzt auch von der Zeit abseits des Festivals. Die Bürger von Cannes kommen hier ja auch rein, auch in das Palais, aber erst, wenn sie nicht das Glück hatten, Karten zu kriegen, die es natürlich auch gibt, allen Gerüchten zum Trotz, dann kommen sie halt rein, weil es danach, am kommenden Montag in einer Woche und Dienstag, dann gibt es so Nachspieltage. Ich bin einmal länger geblieben und habe das erlebt, habe mir da auch noch einen Film nochmal angeschaut. Das geht dann relativ einfach, ist auch total kostenlos. Also um die Leute ein bisschen zu zu entschädigen für das, was sie hier auf sich nehmen. Denn wenn man in Cannes wohnt, ist es wahrscheinlich nicht nur lustig, wenn hier dieses Festival ist, abgesehen davon, dass es nicht das einzige ist. Wie blickst du auf die Stadt Cannes? Die kann ich ja kaum noch nüchtern sehen, weil ich die nicht kenne.
Ja, die Stadt Cannes erscheint mir wie so eine Luxusvariante von Marseille, was ich sehr gut kenne, wo ich halt seit 20 Jahren auf das Festival fahre. Mhm. Und hier sind halt Yachten viel größer als in Marseille und die Boulevards sind etwas prachtvoller und Palmen gibt es auch nicht in Marseille, aber sonst ist sie ja tatsächlich fast identisch gebaut, ja, also man kennt sich sofort aus. Ja. Das haben halt diese Mittelmeerstädte so an sich und ansonsten ist es ehrlich gesagt eine ganz normale Stadt hier.
Ja.
Und also halt
also du hast nicht den Eindruck, das habe ich nämlich mir so überlegt diesmal, ob nicht die Stadt so ein bisschen, wo so im Vergleich zu vor 5 Jahren, sagen wir mal, so ein paar Sachen auch heruntergekommen sind, viele Läden geschlossen, ein paar bei vielen beliebte Lokale zu. Aber der Punkt ist, dass mir das manchmal so ein bisschen vorkommt wie eine Maschine, um das Festival zu veranstalten. Und es gibt ja auch noch andere Festivals. Es gibt diese MIP-TV zweimal im Jahr. Es gibt Pornofilmfestival, es gibt Werbefilmfestival, es gibt Musikfestival. Es gibt bestimmt noch andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe oder gar nicht auf dem Schirm habe. Also hier ist dauernd was.
Naja, das ist halt hier die Stadt der Filmfestivals. Ja. Also wie das schon erwähnte, Lacanau ist halt der Ort, an dem die Surf-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Also du kannst das eine nicht trennen von dem, was es quasi dann auch so kreiert hat und so.
Genau.
Das ist die Identifikation dieser Stadt natürlich, ganz klar. Und ist natürlich im Luxus sehr stark an der Croisette angesiedelt, aber diese eine Bar, wo mich ein Freund hingeführt hat, Le Petit Majestique, ist tatsächlich genauso eine Bar, kann ich dir in Marseille zeigen, Bar Unique, wo dann auch die ganzen Festivalleute da nachts abhängen und es geht auch bis in den frühen Morgen hinein.
Also,
und
das Plastikbecher
und
das
sieht genau so
trinken.
Aus, so eine Eckkneipe, die völlig unprätentiös ist.
Ja.
Und das ist halt eben tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay, also Cannes ist auch nur, wirklich auch nur ein Festival, ja.
Genau, ja, genau. Das finde ich auch. Und die Filme sind schon
gut. Die sind schon super, aber trotzdem muss man nicht zu viel Respekt haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, stimmt. Also Respekt ist dann wahrscheinlich das falsche Wort. Wertschätzung vielleicht, lieber. Also
Respekt
auch für
im
die,
Sinne von Angst.
Genau.
Ja, man muss nicht eingeschüchtert sein.
Null,
das ist,
null.
Das kann öffnet sich wirklich, finde ich, sehr angenehm einem.
Ja, genau. Und die Leute, was du sagst, wie gut die Leute sind, die hier beim Festival arbeiten, und zwar unabhängig von der Position, die sie haben, das finde ich auch bemerkenswert. Nur ganz kurz für unsere Hörer, damit sie beruhigt sind, denn das ist ja auch ein Festival, was sich halt unterscheidet, und hier geht es jetzt null um das Programm und die Filmpolitik, was sich aber auch von der Berlinale insofern unterscheidet, dass es halt im Frühjahr, im Sommer stattfindet. Hier ist es sehr warm, man verbringt möglichst viel Zeit draußen, wenn man nicht gerade im Kino ist. Man kann auch abends bis nach Mitternacht problemlos im Hemd draußen sitzen. Und wir sitzen gerade auf einer Dachterrasse im Palais oder auf dem Palais drauf, die so einen Bereich hat, der für Journalisten reserviert ist, wo man relativ angenehm sitzen kann. Deswegen die kleinen Nebengeräusche, die ab und zu hören sind. Wir können ja mal jetzt versuchen, so ein bisschen die Filme zu skizzieren. Also mich wird tatsächlich, weil ich Saint Regard sehe ich relativ viel auch. Das geht ja hier auch, das wird in den gleichen Kinos gezeigt wie der Wettbewerb und dann so die Sachen, die außer Konkurrenz sind. Ich habe jetzt bis jetzt noch nichts von der Quinzaine und der Semaine und Acide gesehen. Ich habe 2 Quinzaine-Filme jetzt im Laufe der Woche schon Karten. Das geht dann also noch. Mache ich eher hier in den Kinos in der Nähe, wo die Wiederholungsvorstellungen sind, weil man zum Premierenkino dann schreckliche 10 Minuten laufen muss, manchmal auch so durch die Massen, das muss man ja auch sagen, das ist die Menge der Menschen, wenn dann nachmittags die Premieren starten auf dem roten Teppich, die ist schon sehr groß und es ist viel abgesperrt, man hat hier also nicht immer die direktesten Wege, aber wenn du dann endlich im Kino gelandet bist, was hast du für Filme gesehen, was ist so für dich der schönste Film bisher gewesen oder das größte Erlebnis?
Also du müsstest eigentlich wissen, dass ich Rankings total ablehne. Für mich gibt es nicht den schönsten Film.
Na, du machst ja auch mit bei kritik.de und gibst Punkte.
Ja, aber ich habe wirklich sehr viele schönste Filme gesehen. Also ich will jetzt gar nicht die Filme gegeneinander ausspielen. Oder
du kannst nicht sagen, wenn du einen Film nennen musst.
Ich finde eher, dass ich halt insgesamt, ich schaue halt wahnsinnig viel französisches Kino.
Ja.
Und bin da wirklich überrascht, wie frisch das wirkt. Also vielleicht, genau, also wenn ich jetzt einen Film dir nennen soll, ja, dann sage ich jetzt mal Rodeo. Mhm. Rodeo von Lola Quiveron heißt sie, glaube ich, die ihren zweiten Film damit, glaube ich, nee, ihr Langfilmdebüt präsentiert, genau. Der hat mich richtig geflasht. So auf den ersten Blick hätte man meinen können, das ist vielleicht so ein Titan 2. Es geht um eine junge Frau, die mit dem Motorrad zwischen ihren Beinen also quasi geboren wurde, wie sie selbst sich beschreibt in dem Film. Und letztlich geht es zuerst um Motorradleidenschaft, dann ist sie eine Trickbetrügerin und angelt sich halt immer teuerste Maschinen von irgendwelchen Privathändlern. Und letztlich organisiert sie dann in dieser Clique, in der sie ist, einen großen, großen Raub. Also der Film, der ist, driftet quasi hinein in den Gangsterfilm, ja, eins der besten und schönsten Genres, die Franzosen so können. Und und endet dann entsprechend dem Genre nach. Also, und ist einfach wirklich, also der hat mich eigentlich ziemlich geflasht tatsächlich. Ja.
Der läuft in Sainte Regard, kann man sagen. Ich habe den auch gesehen. Der ist, es ist schön, dass du jetzt gesagt hast, eines der besten und schönsten Genres, das die Franzosen können. Also man kann ja schon mal, man muss die Superlative nicht ernst nehmen, aber ich finde, man kann sie rhetorisch schon gebrauchen und so einzelne Filme rausheben. Irgendwie muss man ja mal was rausheben. Ja, das ist ein interessanter Film. Mir hat der schon gut gefallen. Ich bin nicht ganz so begeistert gewesen, einfach deswegen nur, weil ich fand, sie lädt das ein bisschen zu sehr aus. Sie hat so Momente, die sind pure Sinnlichkeit und die sind extrem toll. Auch das Biker-Film-Genre, das man kennt, das gibt ja einige Möglichkeiten, die sie auch ganz gut nutzt. Und es geht auch um eine Frau in der Jungswelt. Also eigentlich muss man sagen, ein Mädchen, sie ist eine junge Frau in der Jungswelt, aber meinetwegen auch Frau in der Männerwelt. Und darum, wie sie sich da durchsetzt, wie so ein bisschen der Wunsch ist, vielleicht auch ein Mann sein zu können oder männliche Verhaltensweisen zu haben, aber dann halt doch nicht. Und sie wird auch in diesem Film ja darauf zurückgeworfen, dass sie auch als Frau in mancher Hinsicht eine Outsiderin in dieser Gruppe bleibt oder auch von manchen eben als Frau behandelt wird und das heißt dann schlecht behandelt wird, nicht ganz respektiert wird. Das ist ja auch so was, was in dem Film eine Rolle spielt.
Ja, ich würde das ganz anders beschreiben tatsächlich. Ich fand in diesem Punkt eben diesen Film sehr titanähnlich, weil er dieses Gender und Genre sind ja quasi im Französischen das gleiche Wort. Also im Französischen heißt Gender Genre, ja, was ich ja auch eine interessante Kollision in dem Fall finde. Also wie bei Titan dieses Gender-Ding sich komplett auflöst in Richtung so eine Undefiniertheit, genau das kann ich hier auch feststellen, nämlich. Okay. Also es wird ja explizit in Frage gestellt, steckt denn in diesem Mädchen überhaupt eine Frau? Also die Jungs sind quasi komplett irritiert, ja. Weil sie sich nicht diesem weiblichen Klischee nachverhält, also die Chicks, die dann an der Straße sitzen und den Jungs zujubeln. Sie will mitmischen und da gibt es halt so ganz viele kleine Gesten, dass sie sich an Schritt fasst, wie das so Jungs oder diese Männer da auch so tun. Also sie hat sich quasi diese ganze Gesten angeeignet und sie wird ja dann quasi auch der Boss der Bande. Es kommt ja zu Rivalitäten und das kannst du in meinen Augen gar nicht mehr jetzt mit diesem Gender-Ding verrechnen, sondern sie löst sich komplett daraus. Und das ist wirklich das Tolle. Also sie ist quasi hervorgehoben, ja, dadurch, dass sie so eine Sonderrolle innehält. Aber es wird nicht wirklich ausgereizt. Also du hast ja dann als Gegenpart, es gibt noch eine zweite Frau, die eine relativ große Rolle in dem Film spielt. Und die ist halt so die typische Gangsterbraut, die zu Hause rumsitzt. Der Mann ist im Gefängnis und die kann.
Der will auch, dass sie zu Hause rumsitzt.
Genau,
ne? Die wird so ein bisschen bewacht.
Ja. Sie wird bewacht und drangsaliert und eben Julia oder die Unbekannte, wie sie heißt, in dem Film, hilft er dann eigentlich dabei, zur Selbstständigkeit
genau, zu gelangen. Genau, die bonden miteinander.
Also insofern geht es schon um Genre, aber eben nicht diese klassische Dichotomie wird aufgelöst. Und das fand ich tatsächlich interessant. Also es hat mich schon ziemlich gepackt.
Ja, das ist auch interessant, weil es vielleicht auch platt gesagt, wir den Film deswegen ein bisschen unterschiedlich in dem Punkt beschreiben, weil du eine Frau bist, ich ein Mann bin und man vielleicht dann verschieden auch drauf schaut. Da denke ich jetzt gerade drüber nach, weil alles, was du sagst, aus meiner Sicht richtig ist, aber man immer noch was dazu oder ich noch was dazu sagen würde. Zum Beispiel eben, dass sie ja mit dieser anderen konventionelleren Frau, der von dem Inhaftierten, der eigentliche Boss der Bande ist und die so fernsteuert, mit der bondet sie ja auch auf eine ganz andere Weise. Sie kümmert sich auch um den Sohn. Sie ist fast so zwischenzeitlich mal so eine Art Ersatzmutter oder Tante für den. Und insofern könnte man schon auch sagen, es gibt immer wieder den Flirt mindestens mal von ihr, weil sie auch noch erwachsen werden muss. Sie ist eine junge Frau. Man kriegt am Anfang mit, wo sie weggeht, auch immer von hinten erstmal fotografiert wird, gefilmt wird beim Weglaufen. Und insofern ist sie auch eine, die ihren Weg noch finden muss und finden will. Und in mancher Hinsicht, man kann ja ruhig verraten, wie es ungefähr ausgeht, in mancher Hinsicht ist auch klar, dass das eine Reise ohne Wiederkehr ist, weil sie...
Er ist ein Gangsterfilm. Also genau, vielleicht lassen wir das dabei. Ja, ja, ja. Am Schluss sind immer alle Gangster tot. So ist es im Gangsterfilm.
Und es könnte ja eine Fantasie sein, wie das endet.
Ja, ja, das,
ist ja auch nicht
genau,
ganz klar.
Aber es ist genau. Auf jeden Fall...
genau.
Das ist also mich hat er auch streckenweise so ein bisschen an Point Break von Kathryn Bigelow erinnert.
Da habe ich auch dran gedacht.
Genau. Also quasi die letzte Welle reiten und die reiten hier auch die letzte Welle und letztlich...
Tatsächlich mit 90er. Das ist da gibt es so ein paar Filme, wo der Bigelow-Film herkommt und wo auch Heat herkommt, den man so als den letzten klassischen, aber schon modernen Gangsterfilm auch beschreiben kann, wo am Ende tatsächlich auch die wichtigen Leute bis auf Al Pacino alle tot sind. Ja. Ja, das ist interessant. In jedem Fall fand ich das auch einen sehr interessanten, sehr guten Film, das stimmt. Was hast du sonst so gesehen? Was würdest du sagen? Was genau, muss man?
Also, den habe ich jetzt quasi hervorgehoben, weil das mal ein unbekannter Name war, unbekannte Schauspielerin etc. etc. Und sonst, wir haben halt schon hier mit den großen Namen zu tun. Ja, das ist schon auch kann. Und das macht tatsächlich schon auch Spaß. Also, und ich bin eigentlich hergekommen so nach dem Motto, kommt ja eh ins Kino, irgendwann will ich jetzt nicht sehen, doch, du musst es sehen. Also das ist eben auch dieser Sog, diese Sogkraft, die kann einfach entwickelt und kann sich dem nicht entziehen. Also mir Hansen, Love oder Löwe, keiner
weiß auch
genau,
nicht, wie
man sie ausspricht.
Ja, Löw sagen auch
Löw,
manche.
Am Beau Matin, also eines schönen Morgens auf Deutsch übersetzt, inszeniert hat, den fand ich zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Sandrine, nein, das ist wieder der andere.
Nee.
Das stimmt, ist Lea Seydoux und Melville Poupeau als quasi Affären-Liebespaar und letztlich erzählt aber Mia Hansen-Löw eine autofiktionale Geschichte. Also das ist die Geschichte ihres Vaters, der im Alter so eine komische demenzartige Krankheit entwickelt hat, wo sich das Gehirn zersetzt hat. Also ziemlich dramatisch. Mhm. Und der hat ein Buch hinterlassen. Und an dem, oder Notizen, und an dem orientiert sie sich. Mhm. Und das kommt da auch drin vor. Und das ist sehr intensiv.
Warum läuft denn dieser Film, der läuft in der Kaserne? Und was man, wenn man öfter nach Cannes kommt, immer beobachten kann, das ist, dass so bestimmte Namen von Regisseurinnen und Regisseuren, die man eigentlich jetzt im Wettbewerb erwartet hätte, die da oft schon waren, oder mindestens im Saint des Regards, was so ein bisschen der Ableger des Wettbewerbs ist, wo manchmal auch Leute, die schon dreimal im Wettbewerb waren, plötzlich auftauchen, dass die dann, das ist dem Desplechin schon passiert, das ist Bonello sowieso, kommt immer in der Kaserne, weil der hier irgendwie nicht beliebt ist im Wettbewerb, aber dann auch ist das Philippe Garrel schon passiert, also gerade Franzosen, die dann plötzlich, aber auch Francis Ford Coppola, plötzlich in der Kaserne auftauchen. Manchmal hat das den Grund, dass man einen Regisseur irgendwie von der offiziellen Sektion her vielleicht bestrafen will, dass er vorher in Berlin oder Venedig war oder dass die den Film wirklich nicht gut finden und manchmal vielleicht, dass die einfach nicht den Platz hatten. Das ist dann auch so mein Eindruck. Was glaubst du, warum läuft Mia Hansen-Löw dort, zumal man ja gute Gründe hätte, ein paar Frauen in den Wettbewerb zu nehmen?
Ja, ehrlich gesagt, die Frage habe ich mich auch, mir auch gestellt. Ich habe jetzt gerade Valeria Bruni-Tedeschi gesehen, die ähnlich autofiktional arbeitet und Lisa Mondier mit Lisa Mondier ein Werk hinlegt, was quasi ihre eigene Initiation in die Schauspielkunst war, mit allen Begleiterscheinungen bei Patrice Chéreau am Théâtre des Amandiers in Nanterre. Also damals in den 80er Jahren ist es ein Zeitdokument, den ich auch wirklich toll und intensiv fand. Aber tatsächlich kann ich da jetzt wenig Unterschiede erkennen, außer dass vielleicht Les Amandiers stärker staatstragend ist im Sinne von, weil es halt auch die Geschichte eines Theaters miterzählt und eine wichtige Epoche von diesem Theater, während der Mia Hansen-Löf-Film ist natürlich rein, er hat nur was mit ihr zu tun. Ist es sehr universalistisch oder universell im Sinne von, was ist, wenn die Eltern sterben oder alt werden, dement werden? Also der Film spielt auf einer ganz anderen Klaviatur des Humanen eigentlich eine große Rolle und was dann wiederum bei Les Amandiers wieder nicht vorhanden ist. Also quasi menschelt es eventuell mehr, in Les Cousins. Wird uns da mehr über das Leben vielleicht erzählt oder... Und sind dann die Filme im Wettbewerb, müssen die größer sein, quasi in ihrer möglichen Bedeutsamkeit, die sie da mit sich schleifen.
Naja, manchmal sind es die Themen, manchmal sind es aber auch bestimmte Stile, die dann so eine größere, schreiben wir dann glaube ich in Anführungszeichen, sowas ausstrahlen, was Größeres, ja.
Und beide Filme sind halt wirklich krasse Beispiele für eine wirklich tolle Schauspielkunst. Ja, die sind. Und was ich ja bei Bruni Tedeschi ja so toll fand, dass die ganz junge Schauspieler, die man noch nicht kennt, inszeniert und die bekommen dann diese Leinwand zur Verfügung. Ja. Also das ist eben alles nicht so eindeutig. Das ist so ganz, ganz interessant. Und dann auf der anderen Seite eben Léa Seydoux, die natürlich eigentlich die große Leinwand verdient, die ist dann in Kazan. Und also es scheint mir keine wirklich so rein formalen Kriterien oder Automatismen gar zu geben. Ja,
das also Kazan, die wählen halt selber aus. Das ist ähnlich wie das Forum bei der Berlinale, eine unabhängige Sektion. Vielleicht, dass die da auch einfach früher dran waren. Genauso habe ich mich gefragt bei Lea Musius, die ja auch als Autorin, Drehbuchautorin interessant ist, aber die deren ersten Film Ava wir, glaube ich, beide ziemlich gut fanden, der in Deutschland einen Start gehabt hat. Der lief damals in der Semaine. Und die hätte man jetzt schon zumindest mal in Enceinte Regale erwartet, nicht? Die ist auch in der Kasse. Hast du den schon gesehen?
Nee, den habe ich verpasst. Der ist mir komplett entgangen. Ich habe den im Programm einfach übersehen.
Pech, ja, den kannst du, irgendwann, ich sehe den, aber ich glaube erst morgen Abend. Und du bleibst nur bis...
schon, ich erfahre morgen.
Du bleibst bis morgen, Okay, nächstes Mal ja vielleicht dann die ganze Zeit. Gibt es irgendwas, was dir wirklich nicht gefällt? Denn du hast, es muss nicht ein Film sein, du hast...
Ja doch, ich kann jetzt schon mal noch, weil ich glaube, da denkst du ein bisschen anders drüber. Arnaud Desplechin hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen, Wettbewerb. Also ich mag eigentlich Desplechin schon.
Genau.
Ich weiß auch, was für eine Art Kino er macht, aber das fand ich dann tatsächlich... Das war ist eine Geschichte, also Frère et Sœur heißt der Film, eine Geschichte über Bruder und Schwester innerhalb, die auch so sehr kreative Existenzen sind. Sie ist super Schauspielerin, er ist ein Schriftsteller in der Schaffenskrise, er hat ja irgendwie eine Schreibblockade und was sie auszeichnet ist, die Schwester hasst den Bruder und eigentlich weiß keiner warum.
Genau.
Und es geht wirklich über lange, lange Strecken des Films, geht es darum, also der Bruder hat ein Buch geschrieben über seine Schwester, sie schlägt sich daraufhin dann in der Garderobe quasi blutig und kann fast nicht auftreten, kann dann aber doch auftreten, also alles bleibt so ein bisschen folgenlos.
Es ist achronologisch erzählt, muss man sagen, dass dann die Szenen, manchmal springt man zurück in die Zeit, als die sich noch gut verstanden haben.
Ja, und das ist aber relativ deutlich.
Genau, und ich wollte nur sagen, dass das sozusagen auch in der Filmzeit dieser Moment, wo das Buch erschienen ist, das ist dann ein paar Jahre später nach der ersten Szene, wo sie einsteigen, wo der Sohn des Schriftstellers, 6 Jahre alt, glaube ich, gestorben ist. Und dieser Schriftstellerbruder eben nicht erträgt und nicht akzeptiert, dass die Schwester und der Schwager kommen einfach nur, um zu kondolieren.
Ja, weil die halt sich nie um diesen Sohn gekümmert haben.
Ja.
Aber ist ja auch völlig egal, weil weil man schaut wirklich, ich sage jetzt mal, eine Stunde geht es eigentlich darum, um diesen Hass.
Ja.
Und dann gibt es Die Eltern sterben. Also es ist sowieso der Film ist voller Kontingenz. Ständig passiert irgendwas, was dann mit dem Tod zu tun hat. Und es wird ziemlich viel gestorben in dem Film. Und genau, also über dem Grab der Eltern versöhnen sich quasi diese beiden Geschwister, treffen sich im Café zur Aussprache. Ja. Und dann wird eben dieser Hass mit einem Wort weggewischt, vom Tisch gefegt. Und es wird auch, also Marion Cotillard spielt die Schwester. Sie sagt auch, ja, ich weiß überhaupt nicht, warum ich dich hasse. Und das fand ich dann echt so irgendwie so ein bisschen ätzend. Also tatsächlich, du folgst die ganze Zeit dem Film und dann fällt diesem Film nicht mehr sehr viel ein. Und aber das Ärgerlichste fand ich halt diese Fantasie über Genie und Wahnsinn, über die Exaltiertheit der Künstlerpersönlichkeiten, sowohl die Schauspielerin als auch der Schriftsteller. Kriegt dann so einen kreativen Schub und dann schmiert er wie wild Blätter voll und schreibt bis in den Morgen, raucht Opium, trinkt Whisky, also das war mir alles.
Er fliegt auch mal, es gibt auch eine fantastische Szene, da fliegt er über Roubaix ist das dann, glaube ich, oder Lille, es ist doch Lille, ja, das habe ich überlegt, genau, es spielt da das. Ja, das wird was sein. Der Film wird uns noch beschäftigen, denn so wie ich sie kenne, wird er vielleicht beim Filmfest München auch gezeigt werden. Und dann können wir den alle ein zweites Mal sehen. Falls wir das wollen, ich werde sicher was drüber schreiben, du wirst was drüber schreiben. Ich glaube, das ist eine interessante Diskussion in dem Fall, weil das eben de Blanchard, wenn wir ihn beide mögen, ja ein Filmemacher ist, der zumindest die Auseinandersetzung wert ist und dem auch Filme missglücken können. Mir ging das so damals bei dem Ismael-Film, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Ich fand, dass der Film tatsächlich nicht ohne Probleme ist, obwohl ich den sehr mochte. Für mich ist das Hauptproblem in dem Fall die Schauspielerin Marion Cotillard und wo man, die in ihrem eigenen Film ist, ganz einfach, und die da nicht richtig reinpasst, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie, abgesehen, dass sie eine bestimmte Art hat, eine exaltierte Künstlerin nochmal selber exaltiert zu spielen, ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass sie immer irgendwie ein bisschen anders spielt, ohne dass ich es genau beschreiben kann, als ihre ganzen Mitspielerinnen und Mitspieler. Und sie fällt da so raus. Aber de Blanchard liebt sie offenbar, das ist, glaube ich, ihr dritter Film mit ihm. Und das muss man dann hinnehmen. Mir ging das bei dem Liebe und bei der Hassgeschichte, wo die dann im Café sitzen und sich versöhnen, da geht es mir dann tatsächlich ganz anders und das kann ich sehr schnell sagen, weil ich glaube, de Blanchard will über den Hass eigentlich das erzählen, was er und andere schon oft über die Liebe erzählt haben. Dass so etwas einfach passiert, dass es dafür keine Gründe gibt und dass auch wenn man sich entliebt oder enthasst, es keine Gründe gibt, sondern man merkt plötzlich, dieses starke Gefühl ist nicht mehr da. Und in dem Fall des Hasses ist es eine gute Nachricht. Und das will er zeigen. Und er ist ja auch jemand, der sich einerseits in vielen seiner Filme für Psychoanalyse und solche Dinge interessiert. Und hier das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Er im Gegenteil versucht nicht durch ein Trauma, durch eine Urerfahrung oder Ähnliches, Vergleichbares zu erklären. Keine Erklärung. Er zeigt einfach.
Es ist alles richtig. Und ich finde es auch gut, dass er nicht so psychoanalytisch ist. Nur frage ich mich halt, dann hätte er doch bitte uns irgendwie eine andere Geschichte erzählen können von Bruder und Schwester. Ja, das ist irgendwie etwas, was für mich das totale Rätsel darstellt. Also zumal es ja eben mit dieser ganzen Herkunftsfamilie und diese ganze Familiengeschichte ist es ja quasi schon so ein bisschen psychoanalytisch, ja, wie eine Familienaufstellung angelegt.
Ja, der Wittlerschein Kosmos. Wir kennen die Figuren aus seinen anderen Filmen.
Ja, ja.
Und die heißen auch teilweise ähnlich.
Ja, genau. Es ist eine Familienaufstellung letztlich, die aber ins Leere läuft. Und ich finde auch, also Melville Poupaud spielt an der Seite von Marion Cotillard und ich muss halt wirklich sagen, das, was mich so irritiert hat, ist, ich meine, das sind beides sehr, sehr, sehr gute Schauspieler und dennoch hatte ich den Eindruck des Overactings. Ja, also Melville Poupaud muss die ganze Zeit rumschreien, der brüllt die ganze Zeit, also bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet, rastet er aus, was so irgendwie sehr unangenehm ist und Marion Cotillard muss die ganze Zeit in Ohnmacht fallen oder weinen. Und sie weint halt leider nicht so schön, wie Léa Seydoux weint in Un beau matin.
Sie ist eine ganz andere Schauspielerin als Léa Seydoux, die einfach, also Léa Seydoux finde ich auch die bessere Schauspielerin, aber unabhängig davon, vom Typ her, ist die halt dezent. Und unterspielt Sachen, wo Marion Cotillard überspielt. Und das ist ja schon jetzt vielleicht, du hast eben jetzt auch die Sandrine Kiberlain erwähnt. Und dann haben wir Wir haben zum Beispiel dann Vicky Krieps in zwei Filmen, einem Film aus Deutschland, einem Film aus Österreich. Und ich finde schon, dass man hier besonders viele Frauen, also ich muss mal überlegen, ob es noch Männer auch gibt, aber besonders viele Frauen sieht, die den Vergleich herausfordern, wo man manchmal sie mit sich selber, wie bei Vicky Krieps in den beiden Filmen, vergleichen kann und manchmal halt mit Kolleginnen, die ungefähr gleich alt sind, die auch diese Rolle spielen könnten. Und man dann halt so auf solche Gespräche und Gedanken kommt, wie jetzt gerade. Also das ist natürlich in Cannes dann auch, weil auch bei den Schauspielern diese A-Liga hier auffährt, ist das natürlich auch total interessant, das zu sehen. Ja, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gesprochen. Du musst zu einem Interview, was ich auch gut finde, dass du hier Interviews machst. Das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber wir sehen uns in jedem Fall vielleicht ja noch im Kino und sonst lesen wir uns.
Ich sage mal noch kurz, wen ich jetzt gleich interviewen werde.
Ja, bitte.
Weil das hatte ich ja vorhin angeteasert und ich finde immer schlecht, das nicht zu bringen.
Keine offenen Fäden.
Also das ist ein Damien Manivelle, ein französischer Regisseur, der in Acid läuft, also in dieser experimentellen Schiene von Cannes mit... wie heißt das der Film? Mit einem...
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Magdala, genau. Magdala, eine Fantasie über Maria Magdalena, die quasi ihre letzten Tage in einem Wald verbringt. Und er inszeniert da eine Schauspielerin, Lisa, Nachnamen muss ich leider auch schon... die schon in seinen früheren Filmen mitgespielt hat. Und zwar ist das eine sehr, sehr alte afrikanische Choreografin. Und sein Film ist fast ohne Dialoge. Es ist ein absolut körperhaftes Kino, physisches Kino. Und man sieht eigentlich nur, wie sie sich im Zeitlupen- oder Schneckentempo quasi durch diesen Wald bewegt und mit der Natur in Kontakt tritt. Und das hat schon fast so was Mystisches, ist aber überhaupt nicht esoterisch gemeint. Das ist also wirklich so eine Inszenierung einfach von so einer Präsenz. Ja, und das ist eben quasi die Antipode, weil wir jetzt so viel über Schauspielerinnen gesprochen haben, das ist die Antipode zum Schauspiel. Das ist einfach nur der Körper, der quasi in so einer Wald- und Wiesen-Choreografie durch diesen Urwald geschickt wird. Und es passieren auch so ein bisschen fantastische Momente am Schluss. Und es ist einfach ein Film, der so ganz bei sich ist. Der wird kein großes Publikum finden. Das ist schon klar. Das ist experimentelles Kino. Und ich finde es wirklich beeindruckend, dass das hier auch gezeigt wird und möglich ist.
Klingt auch so, dass man ihn sehen will. Und das ist aber natürlich die Cannes-Erfahrung, dass trotzdem sie viel weniger Filme haben als andere Festivals, dass man halt längst nicht alles gucken kann. Und dann eben schon manchmal aus Neigung, manchmal aus Berichterstatterpflicht dann auf diese Hauptsektionen dann geworfen wird, aber immer wieder bleibt mal was für nebenbei. Ja, man könnte jetzt noch lange über vieles weiterreden. Das wäre auch interessant, das zu zweit zu tun, ein andermal. Ansonsten hoffe ich, dass alle, die uns jetzt gehört haben, auch Lust bekommen haben, unsere Texte zu lesen und andere Podcasts sich von uns anzuhören. Die Cannes-Berichterstattung geht noch mindestens eine Woche weiter. So lange geht nämlich noch das Festival. Und da kommen dann manche dieser Themen auch, der genannten Filme sogar, auch immer wieder vor. Vielen Dank, Dunja.
Sehr gerne.
Noch ein schönes Cannes wünsche ich dir. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald beim Cannes-Podcast von Artischock. Tschüss.